Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
KI-Sprechstunde. Können wir das nicht auch mit KI lösen? Eine Frage, die wir häufiger gestellt bekommen haben. Und dementsprechend haben wir das mittlerweile etablierte und beliebte Form KI-Sprechstunde eingeführt. Das heißt, du als Hörerinnen und Hörer kannst Fragen stellen und unsere KI-Experten sowohl intern als auch extern liefern die passenden Antworten dazu. Falls du das zum ersten Mal hörst, herzlich willkommen bei Marketing on Fire. Wir gehen in die nächste Runde der KI-Sprechstunde und ich habe jetzt wieder unseren Head of AI bei mir, den Jan Czerny. So, lieber Jan, schön, dass du wieder da bist.
Ja, Robin, danke für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Alle 6 Monate bin ich da, ja.
Genau, so. Und wir haben in den letzten Wochen eine ganze Reihe an Fragen bekommen und die meisten haben wir dann schon on the fly beantwortet. Aber wir haben ein paar rausgepickt oder so, wo das Muster größer war oder wir gemerkt haben, wird häufiger gestellt, die wir dann heute jetzt auch mal im Podcast hier beantworten. Da haben wir mal die wichtigsten rausgepickt. Wenn du auch Fragen stellen willst, einfach an mich, an den Jan wenden oder schau mal in den Shownotes, da ist ein Link zu dem Formular, wo du dir einfach eingeben kannst. Und ich pick mal die Frage Nummer 1 raus. Es ist ein Klassiker. Ich habe hier einmal den O-Ton mitgenommen. Wie wichtig ist Geo- und KI-Sichtbarkeit, also Geo Generative Engine Optimization? Und was empfehlt ihr in Bezug auf die Allokation von Budget und Ressourcen im Vergleich zu klassischem SEO? So, das war die Fragestellung. Also, wie wichtig ist Geo und muss ich jetzt nur noch Geo machen und kein SEO mehr oder ein bisschen SEO, ein bisschen Geo? So, komplexe Fragestellung, hau mal raus.
Ja, also das ist natürlich eine gute Frage. Natürlich ist es wichtig. Also es ist natürlich nicht so schön, wenn ich im Bereich ChatGPT oder Google Gemini, wenn dort ein Nutzer sucht, nicht stattfinde und nicht auftauche. Das möchte ich natürlich. Natürlich ist das ein anderer Mechanismus als bei der klassischen Suchmaschinenoptimierung, wo der Nutzer dann irgendwie auf eine Website klickt und ich als Betreiber Traffic bekomme. Hier ist es ein bisschen anders. Der Traffic wird natürlich deutlich weniger. Aber wenn ich halt gar nicht erscheine mit meiner Marke, meinem Unternehmen, ist es natürlich nicht schön und ich will halt Werbung machen und Sachen verkaufen. Und wenn ich halt nicht da bin, passiert es nicht.
Also das heißt, es ist wichtig, aber es ist halt ein komplett anderes Spiel. So, wie ist das von den Mechaniken her? Also muss ich jetzt das, was ich früher gemacht habe, kann ich einfach ignorieren? Kann ich wieder verlernen im klassischen SEO? Oder sage ich mal, ist da eine hohe Überschneidung? Wie ist so deine aktuelle Erfahrung dazu?
Also in den Maßnahmen ist es so gar nicht anders wie früher. Wichtig ist, dass meine Domain, meine Website maschinell lesbar ist. Das ist die absolute Grundlage. Und das ist beim klassischen SEO natürlich schon immer der Fall gewesen. Also maschinelle Lesbarkeit für den Google Crawler in dem Fall oder technische Erreichbarkeit kann man es auch nennen. Und das ist natürlich auch für die KI-Suchsysteme notwendig. Die schauen sich halt auch Websites an, nehmen Content von Websites in ihren Trainingsdatensatz auf oder in ihr REC-System oder Grounding, wie man das nennt, wenn das irgendwie live zugegriffen wird. Und genau, deswegen die maschinell lesbar. Je besser strukturierter meine Daten auf der Webseite sind, umso besser ist das, um in KI-Suchsystemen zu erscheinen.
Und beim Thema Budgetierung kam ja auch die Frage Budget und Ressourcen. Also so, du hast jetzt die Verantwortung, ich gebe dir jetzt die Verantwortung für die morefire.com, für alle SEO- und Geo-Maßnahmen. So, wie viel Prozent steckst du in was? 80% in klassische SEO, 20% in Geo oder wie gehst du vor?
Also es ist so, dass ich würde sagen, Geo, genau wie SEO, ein Marathon, kein Sprint ist. Also eine Website, ein Unternehmen verändert sich ja regelmäßig, die Umstände ändern sich, die Inhalte, die auf die Webseite kommen sollen, ändern sich, die Nachfragesituation, die Produkte. Das ist ja alles in den meisten Unternehmen so ein laufender Prozess. Sprich, ich muss auch laufend an meiner Infrastruktur, was die Website angeht, arbeiten und dementsprechend dort technische und inhaltliche Optimierung vornehmen. Das heißt, das Budget würde ich fürs Erste erstmal so lassen. Also ich würde weiter an meiner Domain arbeiten, die natürlich irgendwie technisch gut aufbauen, inhaltlich gut aufbauen, die Strukturierung weiter vornehmen und natürlich auch Leute, die eine gute Expertise in dem Bereich haben, nach wie vor an die Webseite lassen bzw. beschäftigen. Das ist halt ganz wichtig. Das Spiel ändert sich ein bisschen, es verschiebt sich ein bisschen, aber vieles bleibt doch gleich und vieles bleibt auch gleich komplex ein Stück weit und das muss man halt umsetzen.
Also mein SEO-Budget im Prinzip genauso lassen oder vielleicht jetzt ein bisschen was draufpacken, weil jetzt vielleicht so ein paar Anfangssachen nochmal geändert werden müssen, weil sich ja ein paar Spielregeln verändert haben. Aber ansonsten im Prinzip wahrscheinlich dann auch einfach die beiden Kanäle nicht als zwei Kanäle denken, sondern einfach, sage ich mal, meine Webseite so optimieren. Ich war Rand Fishkin, der gesagt hat, aus SEO wird einfach Search Everywhere Optimization und im Prinzip einfach das jetzt nicht denken, das mache ich für Geo, das mache ich für SEO, sondern es ist im Prinzip einfach, ich optimiere meine Webseite.
Genau, ich optimiere meine Webseite und der Klassiker im Online-Marketing dass alle Kanäle ein Stück weit irgendwie zusammenhängen und zueinander irgendwie einzahlen, da wird noch ein bisschen verstärkt zum Teil, also ein bisschen so ein Omnichannel-Ansatz. Zum Beispiel ist es so, dass halt die KI-Suchsysteme viel Inhalte von Webseiten holen, aber auch von Portalen wie Reddit oder Forum, Facebook etc. Das heißt, wenn ich ein gutes Organic Social habe, zahlt das irgendwie ein Stück weit auf die KI-Suche auch ein. Also man muss weiter seine Disziplin orchestrieren, beziehungsweise aber auch in den einzelnen Kanälen irgendwie, naja, technisch gut aufgestellt sein.
Ja, Mist, also ganzheitlich denken und die Silos optimieren. Gar nicht so einfach.
Gar nicht so einfach. Also vieles ändert sich, aber alles bleibt gleich.
Ziemliche Beraterantwort. Okay, machen wir einen Haken dran. Also Optimierung für KI-Suchsysteme, Geo oder nenn's wie du willst und klassisches SEO. Bleibt beides wichtig oder wichtiger denn je? Es verändert sich halt trotzdem eine ganze Menge. Frage Nummer 2. KI-Know-how aufbauen im Marketing-Team. Also ist wahrscheinlich dann ein Head of Marketing, der diese Frage oder die diese Frage gestellt hat. Soll ich einzelne Workshops machen, in Sprints arbeiten, also so ein bisschen Scrum-Logik lese ich daraus, oder nur Training on the Job machen? Also was ist deine Empfehlung, was ist deine Erfahrung da auch in dem Bereich? Wie kriege ich mein Marketing-Team dazu, dass sie richtig, richtig KI-fit werden?
Ich denke, zu Beginn ist es nicht verkehrt, sich die Leute zu schnappen, die intrinsisch richtig Lust auf das Thema haben, also die sozusagen von selbst sagen, hey, ich habe Interesse damit zu arbeiten, habe damit auch schon gearbeitet, um die so ein bisschen ein Stück weit mit reinzunehmen. Und dann ist das Thema Sprint, das hier genannt wurde, ein ziemlich gutes, wie ich finde, weil erfahrungsgemäß ist es so, wenn du einen großen einzelnen Workshop hältst für ein Team, Sales, Marketing, Vertrieb, ist das so eine sehr starke frontale Druckbetankung. So, die Leute kriegen die volle Ladung, so, die arbeiten vielleicht gar nicht tagtäglich mit KI und dann ist es vielleicht ein bisschen erschlagend. Von daher finde ich die Idee, mit einem Sprint oder in solchen Etappen kleinere Workshops oder kleinere Praxisübungen anzubieten, sehr gut. Das machen wir auch im Übrigen für unsere Kunden, beziehungsweise bieten das auch für Kunden an, weil einfach erfahrungsgemäß die Kunden oder in dem Fall dann die Mitarbeiter mehr mitnehmen, wenn das in so kürzeren Häppchen übungsweise etwas gemacht wird, anstatt irgendwie 8 Stunden Frontalunterricht.
Wie machst du das oder wie machst du plus Team das? Das heißt, ihr geht hin und sagt mit dem Kunden, okay, wir haben jetzt folgende Aufgabenstellung, die gerade halt eben bei euch auch im Unternehmen relevant ist, oder hier ist ein manueller Task, den ihr bisher macht. So, wir bauen jetzt sukzessive was auf, womit dieser manuelle Task wegfällt, oder ist es eher auf einer theoretischen Ebene, beziehungsweise irgendwas, was abseits der täglichen Arbeit ist? Was ist so deine Empfehlung?
Es ist so, dass wir natürlich bei Kunden oder auch bei Mitarbeitern hier intern fragen, wo sie gerne mehr wissen möchten. Mhm. Und dann nehmen wir das auf. Wir bieten aber auch Dinge an, wo wir finden, das sind so die absoluten Grundlagen, die man können sollte, also praktische Grundlagen, was die Nutzung von KI angeht. Und dementsprechend bauen wir dann darauf hingehend irgendwie so eine Art Workshop beziehungsweise verschiedene Sprint-Workshops auf und ja, zeigen ein bisschen Theorie. Ich finde, ein bisschen Theorie ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, wie Systeme funktionieren. Das löst schon wahnsinnig viele Fragen und dann aber auch ganz viel praktische Übungen einfach im System selbst zu arbeiten, weil häufig ist es so, wenn die Leute das 1, 2, 3 Mal gemacht sind, dann verlieren sie die Angst und ich sag mal irgendwie so ein ablehnendes Gefühl, sondern merken, hey, das ist eigentlich gar nicht so irgendwie Rocket Science und komplex. Ich kann damit auch als, ich sag mal, normaler Büromensch gut arbeiten und viel in meinem Büroalltag lösen.
Also kleine Häppchen machen. Wie lange sollte so ein Sprint sein? Und wie umfangreich ist dann so eine Aufgabenstellung?
Ja, wir haben aktuell so Sprints von 90 Minuten, also 2x45 so. Kann das auch 2x60 Minuten machen, aber das ist so, wie wir gerade gut reinkommen, dann ist das irgendwie nicht zu viel, nicht zu wenig. Man kann so ein bisschen reden, aber auch schon praktisch was umsetzen. Das ist erfahrungsgemäß gerade so eine gute Zeit.
Wie lange haben die Leute dann Zeit für die Umsetzung?
Innerhalb dieser 2x60 Minuten zum Beispiel sind das so zwischen 10 und 15 Minuten, je nach Aufgabenstellung.
Okay, ja. Also das heißt dann nicht eine Aufgabenstellung, die dann darüber hinausgeht, sagen so, jetzt gehen wir hier mit raus, das ist jetzt eure Hausaufgabe, ihr müsst jetzt in den nächsten 2 Wochen, müsst ihr Folgendes dann auf die Straße bringen?
Nee, das sind tatsächlich so kürzere Übungen, um sozusagen, okay, dass man auch ein bisschen irgendwie da interaktiv drüber sprechen kann und dann geht die Zeit relativ schnell vorbei und es ist nicht so ewig, dass die Leute ewig da zu Hause sitzen, dann ist das schon wieder weg, was man gesagt hat, sondern innerhalb dieser Übung und innerhalb dieses Sprints kann man einfach Praxis-Cases machen.
Okay. Frage Nummer 3. Jetzt wird es ein bisschen mehr hands-on. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du sagst. Ich würde gerne Google Analytics Reports mit KI auswerten. Hast du da Empfehlungen oder Erfahrungswerte zu?
Gute Frage tatsächlich. Ich würde hier antworten, dass wenn ich Analytics Reports auswerte, ist natürlich nicht schade, wenn ich schon gutes Analytics oder Webanalyse-Wissen habe. Also es ist auch keine Disziplin, die man von heute auf morgen lernt, aber ich möchte aus Daten, die eingelaufen sind, irgendwie auch Prognosen für die Zukunft treffen. Mhm. Das ist das eine. Darüber hinaus empfehle ich natürlich, oder was empfehle ich, aber finde ich es ganz gut, wenn man einfach sich verschiedene Abschnitte aus Analytics exportiert und die eins mal hochlädt in der KI und dann ein Stückchen so ein Sparring damit macht. So. Mhm. Also das sind ja maschinell lesbare Daten, die KI kann die lesen. Ich gebe einen guten Prompt an, was ich haben möchte, was der Kontext ist. Das ist eh so ein super Thema, das Thema Kontext, ganz, ganz wichtig. Und dann würde ich mich so ein Stückchen mit der KI da vorhangeln. Ich würde auch hier dringend empfehlen, alle Antworten kritisch zu überprüfen, weil ich habe vorhin selbst wieder einen Test gemacht. Es ist doch immer noch so, dass die Systeme falsche Ausgaben zum Teil ausgeben, beziehungsweise nicht jeden Input richtig lesen und verwerten. Mhm. Also deswegen auch nur eine Empfehlung vom Anfang, wenn ich Erfahrung im Bereich Analytics und Webanalyse habe, ist das durchaus wichtig. Mhm. Ja.
Also das heißt, was sind dann so Prompts, die du machst? Also zum Beispiel, hier sind meine Daten über den Website-Traffic, bitte gib mir Handlungsempfehlungen, wie ich XY mache oder wie gehst du da vor?
Ja, das wäre jetzt ein vergleichsweise relativ kurzer Prompt, ja. Und dass ich zu kurz, sondern das Thema Kontext, was ich gerade gesagt habe, ist schon sehr wichtig, dass ich wirklich sage, ich befinde mich in dem Marktumfeld, wir haben folgende Saisonalitäten, wir haben folgende Kanäle, wir geben so und so viel Geld für bezahlte Werbung aus, wir haben organischen Traffic, das kosten die Produkte, so reagiert die Zielgruppe irgendwie, keine Ahnung, bei schlechtem Wetter oder so. Also je mehr ich von diesen Kontextdaten habe, umso besser. Und ich kann mir, wenn ich diesen Kontext, wenn ich mich da schwer tue, kann ich auch die KI selbst fragen, hey, welchen Kontext benötigst du denn? Dann gibt die mir sehr viel mehr Kontextideen raus, als ich zum Teil vielleicht selber irgendwie drauf gekommen wäre. Mhm. Und je besser der Kontext ist, und besser ist dann, spitzer ist dann die Antwort der KI. Mhm.
So, und das heißt, du würdest dir jetzt in dem Case dann halt eben, sag ich mal, Empfehlungen von der KI geben, aber mehrere Varianten, damit du dann auch daraus entscheiden kannst? Oder also, wo ich mal ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist im Prinzip eine Empfehlung von der KI so blind zu folgen, weil diese Entscheidungen treffen. Ja. Sollte aus meiner Sicht sollte es ein Mensch machen. Ich bin da, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen antiquierter vielleicht als du, weiß ich nicht. Müssen wir jetzt mal eben kurz diskutieren, weil ich muss am Ende ja auch die Entscheidung verantworten. Das heißt, wenn die Entscheidung doof war, muss ich ja Kopf dafür hinhalten. Und wenn ich dann sage, ja, die KI hat mir das aber empfohlen, habe ich im Moment noch Bauchschmerzen bei.
Absolut, hast du völlig recht. Also natürlich lohnt es sich, gerne noch 2, 3 KI-Systeme mal irgendwie zu Rate zu ziehen. Da wird man auch mal oder ist verwunderlich, dass da zum Teil echt sehr unterschiedliche Antworten rauskommen. Und natürlich soll man den eigenen Kopf nicht ausschalten. Also vielleicht ist es nicht verkehrt, schon im Vorfeld sich zu überlegen, hey, was wären so meine Strategie auf Basis der Analytics-Daten? So, was würde ich jetzt machen? Und dann kann ich die KI als Sparringspartner nehmen und eine zweite Meinung einholen. Ganz häufig ist es so, dass die KI viel bestätigt von dem, was ich schon weiß, gerade wenn ich selber eine gute Webanalyse-Erfahrung habe. Aber dann hat sie doch noch so diese 10-20% an Ideen, auf die ich vielleicht gar nicht so gekommen bin in dem Moment, wo ich mir denke, hey, total offensichtlich, habe ich aber nicht auf dem Schirm gehabt, nehme ich aber mit in meine Strategie auf. Und das klappt übrigens bei ganz vielen anderen KI-Fragen auch schon. Also häufig weiß man selbst eigentlich ungefähr, wo es hingehen soll, aber so 10-25% der Ideen sind dann doch neu oder sind nicht die Ideen, wo ich drauf gekommen bin. Mhm. Ja, genau. Und dann vergleiche ich vielleicht 2, 3 Systeme und gehe die Antworten kritisch durch und letztendlich würde ich aber natürlich als Mensch selbst entscheiden, weil wie du schon sagst, am Ende verantwortest du das und nicht irgendwie eine abstrakte KI, die vielleicht nicht immer 100% recht hat.
Ja. Mhm. Beim Thema Prompt fällt mir gerade was ein. Ich habe bei mir so einen Text-Place-Baustein, den ich fast immer bei solchen Themen mit reinschmeiße, bei einem Prompt. Und zwar ist das, ich weiß nicht mehr exakte Formulierung, aber sinngemäß, bitte stelle mir Rückfragen, bis du zu 95% sicher bist, meine Frage richtig verstanden zu haben. Und dann kriegst du mal 2, mal 6, 7, 8 Rückfragen, je nachdem, wie gut dein Prompt war, von der KI, was sie noch wissen muss, um dir eine wirklich gute Antwort zu geben. Das hilft A, zu verstehen, wie tickt, also wie funktioniert eine KI, und B, ist der Output viel, viel besser.
Ja. Absolut. Also das ist eine gute Maßnahme, mit der KI vorher schon zu sprechen, was sie mir ausgeben oder was sie braucht. Das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, ja. Mhm.
Weil ansonsten liefert sie halt irgendwas.
Genau, ja. So, genau.
Ist ja nicht verlegen, auch eine dumme Antwort zu geben.
Ja, also das kann man natürlich so machen, wie du es geschildert hast. Oder ich habe natürlich so ein vorgefertigtes, individualisiertes System, so ein Customized-System. Oder ich habe jetzt auch gelesen, was manche machen, ist, dass diese fertige Kontextdateien haben, die sie einfach immer auf jeden Chatverlauf neu hochladen, ganz simpel strukturierte Kontextdateien, um nicht alles immer neu eingeben zu müssen. Mhm. Auch ein sehr einfacher, cleverer Vorgang, ja. Mhm.
Sehr gut. Also Google Analytics Daten, lass dich da gerne bei unterstützen, aber sorg dafür, dass du einfach neue Perspektiven bekommst und lass dir nicht die Entscheidung abnehmen, weil die musst du treffen, weil im Endeffekt musst du auch den Kopf dafür hinhalten. Dann ist das, glaube ich, eine sehr smarte Vorgehensweise, die du da im Sinn hattest, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die auch mal die Frage gestellt hat. Frage Nummer 4. Wir überlegen, eine KI-Richtlinie für unser Unternehmen zu erstellen. Habt ihr Erfahrungen, wie wir vorgehen sollten und worauf wir achten sollten?
Ja, guter Punkt. Also KI-Richtlinie halte ich auf jeden Fall für sinnvoll. Das haben wir auch bei Morphfire auch verschriftlicht. Ist natürlich ein Stückchen die Frage, ob das jeder so liest. Von daher, die KI-Richtlinie muss natürlich irgendwie mit Leben gefüllt werden. Das heißt, alles weitestgehend, was da drin steht, sollte einmal irgendwie in Form von einem Workshop oder irgendwie einer Präsentation gezeigt werden, damit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das auch mal gehört haben, ein Stück weit verinnerlicht haben. Von daher ist es auf jeden Fall wichtig. Ich weiß gar nicht genau, ob es auch verpflichtend sein wird. Wahrscheinlich schon.
Wird wahrscheinlich kommen, ähnlich wie eine Datenschutzrichtlinie, kann ich mir vorstellen. Wird ja auch eine hohe Überschneidung, jetzt überlege ich gerade, in den meisten KI-Richtlinien wird wahrscheinlich sehr viel zum Thema Datenschutz drinstehen.
Ja, auch mit dem EU-AI-Act, ob es da irgendwie zusammenhängt. Kann gut sein, vermutlich ist es verpflichtend oder wird es verpflichtend, ja. Und natürlich auch Eigeninteresse, dass die Leute ein Stück weit wissen, so was darf ich, was kann ich, was mache ich so, wo sind die Grenzen von KI und dass da kein Schindluder getrieben wird oder irgendwelche sensiblen Daten rumgeschickt werden oder irgendwelche Überwachungsgeschichten. Das ist jetzt sehr unwahrscheinlich so, jetzt gerade bei uns im Unternehmen, wahrscheinlich auch in den meisten anderen Unternehmen ist das unwahrscheinlich. Aber dass die Leute es einmal gehört haben, dass sie einmal wissen und es ist nichts anderes als eine andere Richtlinie, ich weiß nicht, so im Sicherheitsbereich oder so, wo sich auch jeder ein Stück weit dran halten muss, die ja auch einmal im Jahr hören muss, um es dran zu halten.
So, wie würdest du da vorgehen? Also KI-Berater holen, Juristen und Datenschützer, damit es auf jeden Fall maximal kompliziert wird, oder?
Also es ist so, dass es verschiedene Vorlagen und kostenlose Richtlinienvorlagen schon zum Runterladen gibt, auch von Anwaltskanzleien, so haben wir das gemacht, auch offiziell natürlich. Und das haben wir dann live gestellt. Ich habe auch noch eine vereinfachte Version, beziehungsweise der Plan ist auch eine vereinfachte Version, einfach damit es ein bisschen mehr hängen bleibt, den Leuten nochmal zu geben. Aber so haben wir das gemacht. Ich glaube, es gibt auch von Bitkom, so eine Vorlage, die man sich runterladen kann und oder verwenden kann, bin ich aber nicht sicher. Müsste man mal googeln. Ja.
Googeln wir, und wenn wir was finden, dann packen wir es in die Shownotes auch auf jeden Fall mit rein. Also das heißt, da sich durchaus an Vorlagen entlang hangeln und dann einfach gucken, dass man so adaptiert für sich. Und ich finde eigentlich, was du gerade auch meintest, nämlich diese vereinfachte Version eigentlich ganz gut. Also je nachdem, wer damit arbeiten soll. So, bei uns sind hauptsächlich Leute, die auch sehr tief mittlerweile in dem Thema drin sind, weil es einfach zum Arbeitsalltag mit dazugehört. Aber dass man, weiß nicht, mit grünen Häkchen und roten Kreuzen Do's and Don'ts macht, einfach so, ne, vor dem Upload von personenbezogenen Daten vielleicht mal kurz nachdenken oder also so simple Sachen, je nachdem, wie fit deine Leute halt auch sind.
Ja, das, und wir wissen alle, das ist bei den großen AGB, die liest auch kein Mensch, das liegt auch jeder weg, und das ist hier vermutlich ähnlich so. Wichtig ist, dass die grundlegenden Herausforderungen, was KI angeht, dass das einmal gesagt wurde und vielleicht mit so einer simplen Grafik oder simplen 3-4 Stichpunkten einmal, ich sag mal, in die Köpfe gehämmert wird, dass die Leute Bescheid wissen.
Mhm. Ja. Okay. So, das war die Frage zur KI-Richtlinie. Frage Nummer 5. Jetzt wird es wieder ein bisschen hands-on. Eigentlich eine Frage, die eigentlich uns seit 3 Jahren uns, glaube ich, alle beschäftigt, so ungefähr. Wie stelle ich sicher, dass KI-generierter Content nicht generisch oder austauschbar wirkt?
Ja, tatsächlich ist das die Frage, die immer wieder kommt, so, das ist der Klassiker, ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss sich einfach im Vorfeld ein bisschen mehr Arbeit machen. Also ich kann natürlich irgendwie, wenn ich ein Stück Content haben möchte, das geschrieben wird, prompt angeben, sagen, hey, schreib mir, keine Ahnung, einen Ratgeber darüber, wie ich eine Wand streiche, dann bekomme ich auch ein Ergebnis und ein Stück Content. Aber ich möchte natürlich irgendwie das spezieller für mich selbst haben. Und hier ist wieder das Stichwort Kontextwissen. Das heißt, ich sollte dem ganzen Kontext geben und Instruktionen. Also das irgendwie, wenn mir wichtig ist, dass wir unsere Kunden duzen, dann soll die KI natürlich immer das Du verwenden. Wenn die bestimmte Begriffe weglassen soll, sollte die weglassen. Das sind halt alles Dinge, die ich sagen muss und einmal im Vorfeld definieren muss. Und je mehr Aufwand ich mir im Vorfeld mache, umso besser ist das Ergebnis. Also Shit in, Shit out, kann man sagen. Aber das führt dazu, dass der Content einfach nicht generisch, sondern persönlich oder sehr unternehmensspezifisch wird, was meine CI und so weiter angeht und dann auch nicht mehr austauschbar wird.
Mhm. Ja, also wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, wir machen ja auch schon, glaube ich, seit 2 Jahren, glaube ich, für Kunden bauen wir auch so Custom-GPTs auf, wo dann im Prinzip diese Kontextinformationen, wie du es gerade auch geschildert hast, immer dann zum Beispiel per se hinterlegt sind, dass die immer mitgegeben werden, dass CI-Richtlinien dann berücksichtigt werden. Ich meine, das sorgt ja erstmal nur dafür, dass das unternehmensspezifisch ist. Macht es dann auch Sinn, sag ich mal, Prompt-Datenbanken für intern aufzubauen, wie man halt mehr Kontext mitgeben kann, damit der Content halt irgendwie spezifischer wird? Also würdest du das in einem Custom GPT hinterlegen? Würdest du da das separat machen? Oder wie, was machst du da bei Kundenprojekten?
Kommt ein bisschen immer darauf an, wie viele Leute den Content dann tatsächlich erstellen. Wenn das irgendwie 30, 40 Leute sind, dann kann so ein Wildwuchs entstehen, ja, dann lohnt sich das vielleicht, so eine Prompt-Datenbank zu verwenden, die Leute zu verpflichten, dann nur diese Datenbank zu nehmen. Wenn das nur 2, 3 Leute machen, kann man so natürlich ein Custom-GPT erstellen. Das ist das, was du gerade sagtest. Das ist so eine Art individualisiertes individualisierter Fachbereich einer KI, den kann man auch teilen mit Kollegen. Dann nutze ich das. Wenn ich das in größerem Stil machen möchte, dann kann ich im ChatGPT Playground in dem Fall das per API anzapfen. Dort kann ich auch so eine Art Customized-Bereich anlegen mit Daten hochladen, Kontextwissen, Instruktionen. Und dann kann ich auch im größeren Stil automatisiert ganz viele Texte erstellen lassen, die aber nicht generisch, sondern sehr persönlich und unternehmensspezifisch sind.
Also viel, viel mehr Kontext geben, dann ist der Content, der rauskommt, das gilt, denke ich mal, sowohl für Text als auch für Bild, ja, Generierung, dann wird es halt etwas besser. So, oder nicht etwas besser, sondern deutlich besser und individueller und wirkt dann halt eben so, dass man nicht mehr den Unterschied merkt, ob es jetzt vom Mensch geschrieben wurde oder von der KI geschrieben wurde. Wenn ich so durch meinen LinkedIn-Feed scrolle, gibt es eine ganze Reihe an Leuten, die diesen Tipp jetzt mal bitte beherzigen sollten, auch insbesondere was LinkedIn-Kommentare angeht, weil die kann man, ich glaube, ich habe mittlerweile ein Näschen dafür, welche generiert und kopiert worden sind und welche wirklich dann nochmal von einem Menschen bearbeitet oder von Hand geschrieben wurden.
Ja, gebe ich dir recht. Was man halt auch machen kann, ist das Thema die Trainings bzw. die Erfahrung, die hat ChatGPT in dem Fall dann mit dem eigenen Chat und dem eigenen Profil sozusagen verknüpft. Wenn ich diese Trainingsdaten anhabe, diese Trainingsoption anhabe, dann lernt die KI ein Stück weit natürlich auch, wie ich schreibe. Und das kann ich da auch einfließen lassen. Ja. Und ja, ich gebe dir recht, manche Sachen erkennt man mittlerweile. Also das sind dann die sehr generischen Posts und sehr generischen Inhalte, wo jemand wenig Kontextwissen und dazu gepackt hat. Ja.
Das war die KI-Sprechstunde für heute. 5 Fragen, 5 spannende, pragmatische Antworten von Jan Czerny. So, liebe Hörer, liebe Hörer, wenn du auch deine Fragen loswerden willst, wend dich an Jan, wend dich an mich, klick auf den Link in den Shownotes zu dem Formular, wo du einfach deine Fragen eingeben kannst und dann, ja, werden wir die auch dann vielleicht in Kürze hier mit aufnehmen. So, Jan, ich sag vielen, vielen Dank wieder für den Input.
Sehr gerne und einfach bei LinkedIn melden, da habe ich auch einen Link zur KI-Sprechstunde, da kommt auch mal wieder was rein. Also ja.
Wunderbar. Und wenn du Unterstützung bei der ganzen Umsetzung brauchst, da halt eben in Form von Workshops, in Form von KI-SEO-Audits etc., wend dich auch gerne an uns, weil da haben wir genau unser Team drauf vorbereitet, dass sie dich dabei auch unterstützen können und dass du nicht alle Fehler, die wir in der Vergangenheit mal ausprobiert haben, auch selber machen musst. Natürlich auch jetzt nicht vergessen, den Podcast mit 5 Sternen zu bewerten und natürlich mit einem Abonnement zu versehen, dass du die nächsten spannenden Inhalte auch nicht verpasst. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.